vorne war es halt dich gedrängt, eigentlich nur größtenteils Männer, wie das dann so ist, so, wenn es dann zur Sache geht bei solchen Konzerten. Aber halt mittendrin dann Jelena. Und ja, das fiel mir halt auf.
Wieso?
Ich war sehr beeindruckt, also wie sie da freudestrahlend sich da in die Menge schmiss und alle Männer links und rechts wegwämste quasi mit ihren Ellenbogen. Gott. So habe ich zumindest in Erinnerung.
Schön, da dachtest du, die will ich kennenlernen.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe. Mit Gero Simone.
Hi Leute, ich bin Gero, ich bin neu hier und ich freue mich voll, für meinen wunderbaren Vorgänger Till jetzt hier weiterzumachen. Bei Eine Stunde Liebe, wir haben gerade schon Jelena und Daniel gehört, die haben sich beim Pogen auf einem Gypsy-Punk-Konzert kennengelernt. Wie genau das funktioniert, erzählen sie uns gleich. Und weil es meine erste Folge ist, dachte ich, ey, was passt da bitte besser, als Kennenlernen einfach mal zum Thema zu machen? Ich meine, der Klassiker sind natürlich so Dating-Apps und Online-Dating. Mehr als die Hälfte der Deutschen, die haben das auch schon genutzt. Fast 2/3 sagen auch, dass man da seine große Liebe finden kann. 1/3 lebt auch gerade in der Beziehung, die durch Online-Dating entstanden ist. Das ist das Ergebnis von so einer frischen, repräsentativen Studie vom Digitalverband Bitkom. Und gleichzeitig, und das finde ich sehr spannend, sagen etwa 80%, eigentlich fände ich es cooler, jemanden nicht online, sondern im echten Leben kennenzulernen. Weil ich meine, da gibt es ja auch einfach 1000 Arten, sich kennenzulernen. Hier mal ein paar davon aus der Eine Stunde Liebe-Community.
Boah, in Sachen Kennenlernen hatte ich wirklich von bis. Also so die ganz normalen Sachen wie bei der Arbeit kennengelernt oder damals in der Schule kennengelernt oder an der Uni. Hatte ich aber auch so Sachen wie, wir haben uns im Swingerclub kennengelernt oder wir haben uns beim Segeln kennengelernt und haben nach 2 Wochen entschieden, wir heiraten.
Tja, wie habe ich meinen Mann kennengelernt? Einmal sturzbesoffen auf Parship angemeldet, blind die ersten 5 Treffer angeschrieben und er war der Einzige, der geantwortet hat. Also ich hatte ein Date, das aus Parship resultiert ist und das habe ich gleich geheiratet. No?
Viel später habe ich überlegt, ich will unbedingt einen Garten haben, wie kann ich das machen? Und in letzter Konsequenz kam ich drauf, ich muss eine WG gründen. Also habe ich meine Band gefragt, hey, habt ihr Bock, mit mir irgendwie zusammenzuziehen? Und es hat geklappt. Also wir haben ein Haus bekommen und sind da alle zusammen eingezogen. Und ja, am Ende Gas, wie das halt oft ist. Ne? Es gab dann irgendwann doch Streits und so weiter. Nach und nach sind alle ausgezogen. Wir 2 sind übrig geblieben und ja, heute sind wir ein Paar.
Manchmal ist es schon wild, oder? Also ich meine, wir kennen ja alle solche Geschichten. Mein Papa hat zum Beispiel auch seine Frau kennengelernt bei eBay. Gut, das klingt jetzt erstmal falsch, aber sie wollte halt einen Fernsehschrank verkaufen, den sie super hässlich gefunden hat. Und naja, long story short, das Ding steht jetzt wieder im Keller. Ich liebe solche Kennenlerngeschichten, weil fragt auch mal eure Leute danach. Da kommt immer so ein Funkeln in die Augen, so ein richtiges Strahlen. Es ist nun mal auch einfach eine Zeitreise in diese rosarote Phase mit Schmetterlingen im Bauch, die hier und da aber auch mit Risiko oder Mut zu tun haben kann. Und ihr könnt ja auch mal beim Zuhören drüber nachdenken, wie euer Kennenlernen so abgelaufen ist. Wir lernen jetzt nämlich zusammen ein Pärchen kennen, das uns hier in Eine Stunde Liebe ihren ziemlich ungewöhnlichen Start erzählen möchte. Ein wilder Ritt mit ein paar Rückschlägen, aber eine Beziehung, die bis heute hält. Und ich freue mich sehr, dass ihr beiden da seid und auch schon strahlende Augen habt. Hallo Jelena und Daniel aus Köln.
Hallo.
Jelena, du bist Foodbloggerin, du bist Content Creator für Food, du bist Foodfotografin, du bist Foodmoderatorin. Also dich trifft man überall da, wo es was Feines zu schnabulieren gibt, kann man sagen.
Ja, genau.
Und wenn ihr beide, also du und Daniel, wenn ihr ein Gericht wärt, welches wärt ihr dann und warum?
Oh mein Gott. Ich muss mal kurz Blickkontakt suchen. Möchtest du was sagen oder soll ich was überlegen?
Direkt hier.
Ich glaube, wir werden 2 Gerichte eigentlich immer noch.
Ja, ich glaube auch. Ich glaube, wir sind noch keine Fusion. Wir sind noch nicht zusammen verschmolzen.
Okay, welches Gericht wärst du?
Ich wäre Börek.
Börek, geil. Okay, warum?
Weil ich das liebe und jeden Tag essen könnte. Absolutes Favorite-Essen.
Mhm. Und du, Daniel?
Ich wäre Grünkohl mit Mettwurst.
Geil. Okay.
Oh, Klischee.
Wow. Ja, und also da habt ihr wirklich recht. Da draußen eine Fusion-Küche zu machen, weil ich habe ja gefragt, welches Gericht wärt ihr als Paar? So Börek, Grünkohl, Mettwurst wird schwierig.
Aber ja, könnte man.
Das könnte man zusammen essen
könnte
eigentlich.
Könnte man zusammen essen. Ja. Daniel, das wird unser Signature-Dish dann. Demnächst.
Du machst doch auch Rezepte neu und so. Du kannst doch mal Börek mit einer Grünkohl-Mettwurst-Füllung machen.
Ich glaube, das würde sogar voll gut passen, ehrlich gesagt. Ich glaube nicht, dass das komisch schmecken würde.
Und Daniel, du bist ja BWL. Du hast eine Marketingagentur, auch zusammen mit Jelena. Wie würdest du sagen, wie war euer letzter Quartalsbericht als Paar?
Ja, also super spannend. Also eigentlich ist tatsächlich so Ende letzten Jahres was ja schon für uns so Veränderndes passiert. Also Jelena hat eine ADHS-Diagnose bekommen und das war so, nachdem man sich dann jetzt ja auch schon 12 Jahre kennt fast, war das schon nochmal was Veränderndes, weil das halt super viel erklärt so im Nachhinein, was natürlich irgendwie so früher oder später dann auffällt und auch immer wieder. Also ich bin ganz gerne in meiner Komfortzone und bei meinem Ruhepuls. Und das ist halt bei Jelena total anders. Also sie macht ja auch extrem viel. Dann ist es aber so, dass die Sachen nicht irgendwie so kontinuierlich abgearbeitet werden, sondern irgendwie bis zum letzten Moment aufgeschoben werden. Und dann muss alles unter Stress passieren. Also richtig Action ist da eigentlich erst unter Stress. Und da sind wir halt einfach grundunterschiedlich, wo ich dann meistens halt dann in solchen Situationen, wenn es dann stressig wird, dann einfach auf Abstand gehe, mir einen Hund schnappe, weg bin oder naja.
Und was macht Daniel jetzt anders?
Ich würde sagen, der hat einfach mehr Verständnis dafür und versteht, dass ich da auch nicht aus meiner Haut kann irgendwie, sondern dass ich quasi ein bisschen vom Betriebssystem ein bisschen anders aufgestellt bin.
Ist auch eine große Empfehlung an alle, die Lust haben, sich mehr mit dem Thema zu beschäftigen, ADHS und Beziehung und Liebe, wie das auch das Sexleben verändern kann. Das gibt's auch nochmal in einer Extra-Folge von Eine Stunde Liebe, die haben wir, glaube ich, vor 1-2 Jahren gemacht. Könnt ihr euch auch nochmal anhören, das werde ich in den Shownotes verlinken, ist zusammen mit Angie von Kirmes im Kopf. Wir bleiben aber jetzt mal bei eurer Kennenlerngeschichte, die wirklich ziemlich besonders ist, würde ich sagen. Ich muss auch dazu sagen, wie ich drauf gekommen bin, euch gefunden zu haben. Ich habe einfach, ohne Witz, ich habe bei Instagram Kennenlerngeschichte eingegeben und dann kam ein Posting von der Süddeutschen Zeitung über irgendeine Art Pärchen, die eine Kennenlerngeschichte hatten. So, und da drunter habe ich mir die Kommentare angeguckt und da war einer von Jelena. Ich lese mal kurz vor, ja. Wir haben uns kennengelernt beim Pogo. Beim Gypsy-Punk-Konzert. Zero gemeinsame Freunde, komplett anderer Background, vor allem komplett analog. Und ich lieb's immer noch. Jetzt 11 Jahre zusammen. Er kommt jedes Jahr mit zu meiner Familie nach Kroatien. Ich verstehe Plattdeutsch und wir haben einen Hund adoptiert. Okay, ich würde sagen, wir fangen mal vorne an. Ihr habt euch beim Pogen, also Pogen muss man erstmal sagen, ist ja dieses ineinander reinlaufen, tanzen, gegeneinander knallen, ne? Mhm. Bei einem Gypsy-Punk-Konzert getroffen. In Köln im E-Werk.
Jo.
Genau. Ich glaube, wir müssen erstmal grob erklären, was Gypsy Punk ist. Vielleicht könnt ihr mal die Band sagen, die das damals war?
Das ist Gogol Bordello.
Gogol Bordello. Okay, pass auf, wir suchen uns einmal einen Song raus und dann hören wir den einmal. Back in the day, as we learned, a man was not considered to be. Okay, den haben die da auch gespielt?
Ja.
Ja, absolut.
Könnte auch gut sein, dass es da war, bei dem Song.
Okay, so, jetzt stelle ich mir das vor.
Es war ziemlich eng vorne eigentlich, schon relativ voll. Ich glaube, das war ziemlich ausverkauft, das Konzert.
Mhm.
Und ja, vorne war es halt dicht gedrängt. Eigentlich nur größtenteils Männer, wie das dann so ist, so, wenn es dann zur Sache geht bei solchen Konzerten. Aber halt mittendrin dann Jelena. Und ja, das fiel mir halt auf.
Wieso?
Ich war sehr beeindruckt. Also wie sie da freudestrahlend sich da in die Menge schmiss und alle Männer links und rechts wegwämste quasi mit ihren Ellenbogen.
Gott.
So habe ich zumindest in Erinnerung.
Schön, da dachtest du, die will ich kennenlernen.
Ja, Vollgas. Ja. Okay, und du, seid ihr denn auch ineinander reingeknallt?
Ich weiß nicht genau. Nee, du warst so ein bisschen vor, also Daniel war so ein bisschen vor mir, aber man ist so, sagen wir mal, so dieselben 4 Quadratmeter Fläche. Ne? Wir hatten irgendwie Blickkontakt, weil, also ich meine, man poke da zwar, aber du schaust ja schon, dass du dich jetzt nicht ins Verderben stürzt. Du guckst ja schon links und rechts, wer da ist.
Ja, es passiert ja auch eine Menge. So ein Gypsy-Punk-Konzert, ja. So, da ist einmal Punk, da ist einmal Roma-Musik, irgendwie so Elemente noch, so Akkordeon, Geige, dann Chaos quasi auf dem Dancefloor. Also wie soll man sich da großartig auffallen? So. Aber du hast Blickkontakt direkt gehabt.
Wir hatten Blickkontakt und ich glaube, ich habe gestrahlt wie so ein Honigkuchenpferd einfach, weil ich war richtig happy in dem Moment, total Endorphine gekickt bis zum Get-No, super lange auf diese Band gewartet. Ich war einfach super, total hyped.
Ich muss schon sagen, ich bin eigentlich Was sowas angeht, so Situationen angeht, bin ich schon sehr schüchtern. Also ich bin nicht so der Draufgänger, der dann einfach dann drauf los eine Frau angesprochen hat und dann halt irgendwie gebeam. Das ist halt einfach gar nicht mein Ding. Ich brauche da einfach auch länger und in der Regel verfliegen dann auch so Situationen dann ganz schnell mal. Mhm. Und das war dann so, okay, jetzt musst du wirklich dann mal deinen Mut zusammennehmen und sie ansprechen, weil sonst ist sie gleich wieder weg.
Ja. Und weißt du noch, was du gesagt hast?
irgendwas mit das breiteste Lächeln hier mitten im Mob oder so. Also ja, ich habe ihr schon irgendwie so ein indirektes Kompliment gemacht, so dass mir ihr breites Strahlen aufgefallen ist. Schön. Hier mitten im Mob werden sich da alle quasi halt gegenseitig antanzen beim Pogen. Mhm. Und das gefiel ihr auch, glaube ich, oder?
Ja.
Das Gespräch ging ja dann weiter am Merch-Stand. Und dann hast du ja gesagt, Jelena, seid ihr mit der Bahn schon rübergefahren auf die andere Rheinseite in Köln. Und habt da auch euch weiter unterhalten? Aber wie bleibt man dann in Kontakt?
Wir haben dann Nummern ausgetauscht.
Genau, in der Bahn dann noch die Nummern ausgetauscht. Ah, okay. Und ja, das war dann irgendwie auch, das ging auf jeden Fall ja ohne irgendwie, ja, dass das auch nochmal awkward wird. Ne? Also manchmal ist das ja auch so ein Moment, so will ich die wirklich rausgeben? Ja, nein. Und dann merkst du, nee, da habe ich schon gemerkt, okay, die gab es jetzt relativ zügig raus.
Okay. Und wie ging es dann weiter?
Daniel hat sich bei mir gemeldet, dann haben wir so ein bisschen über WhatsApp hin und her geschrieben und dann haben wir uns doch auch auf einen Tee verabredet, dann um uns nochmal in Ruhe kennenzulernen und zu quatschen.
Und wie war das zweite Date dann?
Erzähl doch mal, Daniel.
Also da sind wir dann auf jeden Fall mit unterschiedlichen Erlebnissen rausgegangen. Also,
das klingt gerade so, ja. Erzähl du doch mal.
Also wir haben uns halt so eine Stunde lang dann beim Tee irgendwie nett unterhalten. Ich war sehr nervös, glaube ich. Ich tendiere dann auch, wenn ich so nervös bin, dazu halt irgendwie, also ich glaube, ich habe früher echt auch viel Quatsch erzählt bei so ersten Dates. Und offensichtlich habe ich, also im Nachhinein, wenn Jelena darüber heute redet, dann bin ich mal so ein bisschen peinlich berührt, weil ich denke so, ja, ich glaube, ich war auch peinlich.
Oh. Jetzt muss ich aber mal nachfragen, auch wenn es dir vielleicht peinlich wird, aber Jelena, was hat er denn erzählt?
Also,
und wie ist es bei dir angekommen vor allem?
Ja, so peinlich war es ja gar nicht, aber ich glaube, der hatte schon so, die Zielrichtung war schon richtig. Der hat ja gemerkt, okay, das ist irgendwie so ein Mädel, die hat irgendwie, keine Ahnung, eher... Ne, aus dem geisteswissenschaftlichen Ecke, irgendwie, ich habe mittelalterliche Geschichte studiert. Genau, ich war eher so ein kulturell interessierter Mensch, so gar nicht aus diesem BWLer-Umfeld. Und dann hat er mir halt ganz viel davon erzählt, wie er halt 5 Jahre in Barcelona gelebt hat und wie er gereist ist und was er alles erlebt hat und so interkulturell kompetent er ist. Und ich saß so da und dachte so, ey Junge, du kannst, also das beeindruckt mich jetzt nicht so krass. Wir können so einfach ganz, ich bin jetzt halt auch nicht so krass gereist. Du kannst mir auch einfach nur normale Sachen erzählen, irgendwie, was du gerne machst. Und war schon so sehr bemüht, sich so ein bisschen schillernd darzustellen. Mhm. Und das fand ich dann im Gegenzug so ein bisschen unsexy, weil das war ein bisschen zu doll gewollt einfach. Ja, also so peinlich war es nicht, ne? Also der hat schon, glaube ich, verstanden, welche Knöpfe er drücken müsste oder irgendwie, was ich vielleicht interessanter fände als sein letztes Business Case, aber es war einfach zu viel.
Mit welchem Gefühl bist du dann aus dem Date rausgegangen?
Beflügelt.
Okay. Echt?
Ja, voll.
Du nicht
ich
so.
Ich nicht
dann
so. Ich war so, boah, oh nee. Wir haben uns dann irgendwie ja noch auf ein Konzert dann tatsächlich verabredet, aber da war für mich eher so, also so Konzert gemeinsam, ja, aber ich war jetzt nicht so, dass ich dachte, das hat jetzt ein Potenzial. Also ich war so eher so ein bisschen abgeturnt. Darf ich das sagen? So, ich habe dem jetzt nicht so ein krasses Potenzial danach beigemessen. Dazu hat es irgendwie für mich nicht so richtig gepasst an dem Teetag.
Tea-Day. Aber dann gab es noch ein Konzert und das hat dann schon noch einmal alles geändert.
Ja, irgendwie schon.
Zweites Konzert. Auch wieder Gypsy Punk, oder?
Nee.
The Fratellis.
Ja, genau, das war Indie.
Indie, okay.
Genau.
Und das war eine andere Nummer?
Ja, da gab es auf jeden Fall dann einen Kuss während des Konzerts.
Ah, okay.
Auf Daniels Initiative hin, wo ich mich jetzt aber auch nicht gewehrt habe.
Ich muss jetzt trotzdem mal einen kleinen Schritt zurückgehen, weil von zweites Date so underwhelming gelaufen, ein bisschen unbeeindruckt, hin zu einem Konzert nochmal 2 Wochen später oder 3 Wochen später, dann schon ein Kuss. Da liegt ja schon was dazwischen. So. Dann hast du doch nochmal eine Chance gegeben, war es nochmal offen, ne?
Ja, tatsächlich hatte der Daniel einen Fan in meinem Umfeld und das war tatsächlich meine Mitbewohnerin, die mir so ein bisschen ins Gewissen geredet hat und meinte, sei doch nicht so, du bist aber auch ganz schön gemein. Der klingt auch nach einem richtig netten Typen Und der gibt sich ja offensichtlich Mühe und bleibt auch dran und versucht irgendwie da immer wieder irgendwie so einen Vorstoß zu machen. Sei doch nicht so arschig. Mhm. So, und ich glaube, der Inga kann der Daniel auf jeden Fall dankbar sein, weil die war sein Fürsprecher bei mir.
Wing Woman an der Stelle. Ja, cool. Ist da noch mehr passiert an dem Abend oder in der Nacht oder habt ihr euch dann nochmal irgendwann wieder getroffen?
Ja, ich glaube, an dem Abend habe ich bei Daniel auf jeden Fall übernachtet. Ich hätte es auch, glaube ich, jedenfalls, ich wollte auch gar keinen Bock, irgendwie nochmal durch die ganze Stadt nach Hause zu tuckern. Und damit war irgendwie aber dann auch der Haken dran, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, irgendwie, das war dann so zack. Und dann habe ich quasi auch, weiß ich nicht, dann habe ich das auch gar nicht weiter hinterfragt, weil dann war irgendwie klar, es passt. Dann die Freunde waren cool. Ja, dann waren wir eigentlich erstmal unzertrennlich, ehrlich gesagt.
Ich finde, zu eurer Kennenlernphase, also korrigiert mich, wenn ich falsch liege, aber da gehört ja auch noch der Heiratsantrag zu, nach anderthalb Jahren, ja, oder? Weil da habt ihr euch ja auch nochmal ein bisschen genauer kennengelernt. Jelena, nimm uns mal mit auf den Weinberg, wo der Heiratsantrag war.
Das ist spät nachmittags, die Sonne geht irgendwie bald unter, wir spazieren da rum, hatten geparkt, irgendwie ich natürlich wie immer mit dem Handy ständig da am Rummachen und irgendwelche Fotos gemacht und keine Ahnung, und dann höre ich auf jeden Fall nur den Daniel sagen, jetzt pack doch mal das Handy weg, und ich denke nur so, was will denn jetzt so von mir, sieht doch schön aus, ich will das doch fotografieren. Und drehe mich zu dem um und dann packt er einen Ring aus und fragt mich, ob ich ihn heiraten will.
Auf Knien?
Nee, Gott. Also, ich glaube, da so gut kannten wir uns schon, dass er wusste, dass ich das ganz furchtbar fände.
Okay, geil.
So, der muss sich nicht erniedrigen vor mir. Okay, so. Und dann war ich in der Situation, dass er mir dann da so gegenüberstand und ich dachte, in meinem Kopf war so, ganz schnell hat's gerattert und ich dachte so, scheiße, jetzt, also ne, du willst jetzt ja nicht Nein sagen, das ist ja total dumm. Wir sind ja gut zusammen, wir funktionieren ja gut zusammen, ich bin ja auch richtig verliebt. Trotzdem finde ich das viel zu früh, weil bestimmte Dinge man ja noch gar nicht so abgeklopft hat. So, wir haben ja jetzt auch nicht darüber geredet, wollen wir immer in Deutschland leben, wollen wir ein Haus haben, wollen wir, keine Ahnung, Kinder haben, wollen wir Hunde haben, Katze haben. So, was ist unsere Vorstellung von unserem Leben zusammen? Und das klärt man ja nicht so früh in seinem Leben. Oder manche machen das vielleicht schon, ich nicht. Auf jeden Fall war ich dann total überfordert und in meinem Kopf war nur, das ist mir zu früh, aber deswegen jetzt Nein zu sagen, ist ja voll scheiße, dann machst du ja viel mehr kaputt auch noch in dem Moment. Und dann habe ich irgendwie Ja gesagt und wir haben uns umarmt und ich war aber in meinem Kopf, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. So ein
Hast
bisschen.
Du das, oh Gott, gehört?
Also sie hat es auch klar und deutlich gesagt, also es war eher so ein Ja, Nein, bist du dir sicher?
Okay.
Und wenn man halt irgendwie so einen Ring dabei hat auf so einer Reise in die Champagne, dann hat man sich da vorher schon Gedanken drüber gemacht.
Ja.
Also ich war am Boden zerstört, das auf jeden Fall, doch. Haben uns dann im Auto darüber unterhalten. Ich habe dann irgendwie noch gefragt, ja, soll ich den Ring jetzt irgendwie am Montag wieder wegbringen oder was machen wir jetzt? Und das wurde dann so offen gelassen im Gespräch. Und da hast du plötzlich ein paar Fragezeichen.
Genau, weil man muss natürlich im Kopf unterscheiden, ist es jetzt ein Nein zur Hochzeit oder ein Nein zur Beziehung?
Genau.
Das kriegt man ja vielleicht im ersten Moment gar nicht so genau getrennt, ne?
Nee, also ich hatte schon so ein bisschen einfach jetzt in dem Moment dann Sorge, dass das jetzt so einen Bruch da reinbringt in die ganze Sache. Aber das ging ja am Abend dann nochmal weiter und zwar in eine ganz andere Richtung. Wir waren abends dann essen, hatten irgendwie was Nettes uns rausgesucht. Als wir dann irgendwann beim Nachtisch angekommen sind, war dann Jelena auch an dem Punkt, dass sie meinte, ach, weißt du was, ich will dich natürlich heiraten und sorry für eben.
Das ist ein Muster.
Und, und sie war halt dann total anders und also das ist jetzt so eine Seite an Jelena, die ich halt auch so kenne. So,
ja.
Dass sie schon braucht, irgendwie all in zu gehen, aber dann geht sie auch all in, dann ist es auch ernst gemeint. Und ich glaube, bei mir war es auch vielleicht in dem Moment, im ersten Moment sicherlich erstmal vor allem ganz viel Ego, was da irgendwie kaputt gegangen ist. Was ich aber heute halt auch weiß, also da geht ja nichts in deinem Herzen kaputt, nur weil dein Ego angekratzt ist. Ne? Mhm. Also im Nachhinein denke ich mir immer so, das war eine gute Lektion, ne? In Demut und halt auch in irgendwie Verständnis für eine andere Person. Ich muss das akzeptieren, so eine Akzeptanz und ein schnelles Vergeben. Ich glaube, wenn man das übt in der Beziehung, ist es sicherlich gut für, ne, zumindest für uns gut gewesen, für eine jetzt lange Beziehung.
Und auch zu verstehen, dass ich das ja nicht aus bösem Willen mache, sondern mich solche Vorstöße auch eher überfordern. Mhm. Daniel ist da sehr klar in dem, was er möchte und der entscheidet dann für sich, ich möchte gerne das. So, und in meinem Inneren sieht es meistens halt sehr viel konfuser aus. Und wenn dann so eine klare Wunschäußerung kommt oder ein Vorschlag, willst du mich heiraten, dann geht bei mir erstmal das Karussell los und ich bin dann erstmal total überfordert und block das vielleicht erstmal ab und bin im ersten Moment dann auch wütend, weil ich so denke, wieso bringst du jetzt diesen Entscheidungsstress hier rein? Wieso muss ich mich jetzt damit auseinandersetzen? Wir waren doch happy jetzt zusammen. Und dann ist das eher so eine Abwehrreaktion, die aber nicht persönlich oder böse gemeint ist, dann aber bei anderen Leuten auch persönlich ankommen kann, ne? Dass der Daniel dann verletzt ist zum Beispiel, was ja von mir überhaupt nicht so gewollt ist, sondern einfach meine Art, damit umzugehen, mit einer Situation, die mich erstmal überfordert.
So. Ja, voll. Aber es ist spannend, ihr sprecht gerade auch schon so Unterschiede an, die ihr auch schon früh gemerkt habt, so zwischen euch beiden. Ich habe auch mit Erik Hegmann gesprochen, der ist in Hamburg Paartherapeut. Und der sagt, die Kennenlernphase ist extrem wichtig für die spätere Beziehung, weil...
Ich suche in der Kennenlernphase vor allem normalerweise nach Gemeinsamkeiten. Das ist das, wonach ich mehr oder weniger bewusst suche. Das heißt, wir sehen das beispielsweise beim Smalltalk sowohl in der Dating-App als auch auf der Party. Da geht es darum, welche Musik findest du gut? Welche Filme gefallen dir? All diese Dinge, die uns den Eindruck geben, ja, wir liegen auf einer Wellenlänge. Und das führt dazu, dass wir in dieser Kennenlernphase vor allem, ich sag mal, eine Art symbiotische Verbindung suchen. Möglichst viele Gemeinsamkeiten, weil die uns ein Stück Sicherheit geben, dass wir zueinander passen. Interessanterweise passiert aber auch noch etwas anderes, nämlich irgendwas in uns weiß auch, dass Unterschiede großartige Ergänzungen sein können. Das heißt, da gibt es auch ein Programm, das läuft, das, was ich nicht kann oder was ich nicht drauf habe, hat vielleicht die andere Person drauf und das könnte uns als Team zu einem sehr guten Team machen. Beispielsweise jemand, der eher im Team Selbstregulation ist, das heißt also Emotionen mit sich selber ausmacht, Emotionen eher rationalisiert, der fühlt sich häufig angezogen durch einen Partner, der in der Koregulation ist. Das heißt also jemand, der seine Emotionen reguliert, indem ich die mit einer anderen Person bespreche, indem ich vielleicht auch sehr körperlichen Kontakt suche. Und diese beiden, ja, klingt erstmal extremer, die suchen einander auch. Das ist eine Dynamik, die ich ganz häufig in der Paartherapie dann vor mir auf dem Sofa sitzen habe, weil irgendwas in uns schon ahnt, wenn unser Partner, unsere Partnerin das können würde, was wir nicht so gut beherrschen, dann wären wir eigentlich eine super Ergänzung.
Okay, aber das führt doch dann auch zu Konflikten später, oder?
Das führt mit Sicherheit zu einem Konflikt, weil dann geht es in die Differenzierung. Das heißt, ich versuche herauszufinden, wer will ich sein in unserer Beziehung? Wie kann ich Grenzen setzen? Und natürlich auch, wie kann ich akzeptieren, dass du möglicherweise auch andere Bedürfnisse hast als ich? Und wie werden wir damit umgehen? Und wenn ich dann an sowas denke wie tanke ich meine Energie auf, indem ich beispielsweise erst in die Selbstregulation gehe, ich komme nach Hause, setze mich hin und möchte mit niemandem reden und du bist vielleicht in der Koregulation und möchtest den Austausch mit mir, um dich aufzutanken, dann haben wir wahrscheinlich einen weitreichenderen Konflikt, der immer wieder auftritt. Und jetzt geht es darum, wie lerne ich als Paar, wie lernen die Partner, aufeinander zuzugehen und vielleicht sogar was von dem anderen zu lernen. Denn das wäre ja das Ideale, wenn Sie diese Ergänzungen als, ja, etwas sehen würden, was mich bereichern würde. Ich muss das nicht hundertprozentig annehmen, aber einen Teil davon könnte ich ja vielleicht lernen als zusätzliche Option. Und das wäre ja schön. Bei all diesen Paaren geht es darum, was kann ich lernen, um der bessere Partner, die bessere Partnerin zu werden und nicht das, was leider die meisten Paare machen. Wie kann ich dich ändern, damit du besser zu mir passt und zu meinen Wunschvorstellungen?
Daniel und Jelena, sag doch mal, wie habt ihr das geschafft eigentlich? Eure Unterschiede, eure Macken, die ihr vielleicht beim Kennenlernen noch so anziehend gefunden habt, die später aber vielleicht genervt haben. Wie habt ihr es geschafft, euch da zu arrangieren, also das zu akzeptieren? Wahrscheinlich hilft da nur viel reden, oder?
Ja, viel Verständnis, viel Reden, Offenheit von beiden, also dass er offen ist für meine Ideen oder irgendwie, was ich mir so vorstelle und ich aber auch wiederum offen bin für jemanden, der das in eine ja, pragmatischere Form gießt und mich nicht davon ja vom Kopf stoßen lasse, dass er mir so den Zauber nimmt, sondern dass ich denke, nee, der übersetzt das einfach in etwas, was auch in der echten Welt funktioniert und nicht nur in meinem Kopf. Mhm. So, und das erfordert viel Kommunikation auf jeden Fall.
Ey, man muss natürlich noch dazu sagen, bei euch gibt's natürlich auch Happy Ends, sonst würden wir alle hier nicht sitzen. Ihr habt dann noch geheiratet tatsächlich. Ja. Du hast ja auch in diesem Post oder unter dem Kommentar von der Süddeutschen da geschrieben, er kommt zu deiner Familie nach Kroatien mit, das schätzt du sehr. Du sprichst Plattdeutsch.
Ich verstehe es.
Oder du verstehst
es. Also sprechen wäre zu viel gesagt, aber ich verstehe es.
Aber von Daniels Familie dann aus Münsterland hast du so ein bisschen was gelernt. Hört ihr eigentlich noch Gypsy Punk?
Voll, ja, also immer mal wieder.
Immer wieder, nicht nur, aber regelmäßig, ja.
Stark. Wenn ihr beide jetzt, wir haben jetzt drüber gesprochen, so zurückguckt auf eure Kennenlerngeschichte, welche Gefühle verbindet ihr dann so mit dem Start eurer Beziehung, Daniel?
Ich glaube, das ist so schon so dieser spannende Start gewesen, der so ein Knistern damals erzeugt hat, was, glaube ich, auch wichtig ist, gerade wenn man halt dann auch in Beziehungsphasen unterwegs ist, wo es mal nicht so happy ist irgendwie, ne, so alles irgendwie einfach geht. Und ich glaube, wenn man dann halt nicht so eine Phase hat, an die man sich zurückerinnern kann, wenn man das mal so Revue passieren lässt, wo da echt richtig Feuer war, ich glaube, dann reicht das nicht, ne? Um dann auch eine Beziehung zusammenzuhalten, wenn man mal durch anstrengendere Phasen geht.
Also dieses Feuer hält euch frisch.
Ja, auf jeden Fall.
Und Jelena, was hast du jetzt so für Gefühle gehabt?
Lustigerweise, wenn ich zurückdenke, ist es bei mir so fast ein bisschen umgekehrt. Ich glaube, das ist die rationalste Beziehung, die ich jemals geführt habe. Und ich glaube, dass sie deswegen funktioniert. Und rational meine ich jetzt nicht mit unromantisch, sondern eher im Sinne von zusammenwachsen, also zusammenwachsen, so näher wachsen, aber auch gemeinsam wachsen. Wenn ich so an die Anfangsphase zurückdenke, denke ich gar nicht so sehr an die krasse Leidenschaft, sondern an dieses sich so kennenlernen mit all seinen Facetten und dranbleiben, vor allem, wenn man sich so gut dann irgendwann kennengelernt hat und sich so viel verziehen hat und so viel Raum gegeben hat dem anderen, ist es irgendwie eine ganz andere Stabilität, die man am Ende hat. Wie so ein Fels, der bleibt und auf den kann man sich verlassen und um den kann ich so mit meinen, keine Ahnung, meiner Lebhaftigkeit so rumwirbeln, aber was ich an Daniel schätze, ist, dass der halt darauf auch eingeht, ne? Und mich da auch sein lässt und nicht immer sagt, boah, was machst du jetzt, hast jetzt wieder irgendwie eine fixe Idee dir in den Kopf gesetzt, sondern da auch grundsätzlich offen für ist und wir solche Dinge dann auch gemeinsam integrieren können in unseren Alltag oder in unser Leben und das finde ich sehr bewundernswert und bin sehr dankbar dafür, ne?
Schön, dass ihr euren Weg so gefunden habt miteinander. Ich freue mich wirklich sehr, dass ihr die Geschichte hier teilt. Und ich freue mich vor allem auch sehr, weil ihr seid ja meine ersten Gäste in der ersten Podcast-Folge von Eine Stunde Liebe. Also vielen Dank, dass ihr da seid. Und ich habe mir überlegt, oder das Team eher, dass ihr deswegen auch eine ganz besondere Ehre abbekommt. Und zwar, ich meine, vielleicht will der eine oder andere ja auch nochmal, fragt sich, hey, wer ist denn das? Wer sitzt denn da jetzt? Wer ist denn dieser Gero? Weil wir haben ja auch quasi jetzt mit dem Podcast zusammen eine Kennenlernphase. Wir müssen uns ja auch erstmal alle so kennenlernen. Die Eine Stunde Liebe Community und ich. Und das Team hat hier einen Umschlag vorbereitet, wo klassische Kennenlernfragen draufstehen. Und ihr dürft die jetzt mir mal stellen.
Yay.
In der Hoffnung, dass wir uns dann tatsächlich besser kennenlernen. Ich gebe es mal Daniel rüber. Boah, jetzt bin ich gespannt.
Welches Kleidungsstück hast du als Teenager am liebsten getragen?
Ich würde sagen Handballtrikot. Ich war in der Schulzeit, hatte ich echt 7-mal die Woche Handball. Es war ultra geil. Ich habe eine Mannschaft trainiert als Jugendtrainer, hatte selber noch Training. Also jeweils 2-mal sind schon 4. Dann am Wochenende ein Spiel von mir, ein Spiel von der Jugend. Plus ich habe noch oft noch ein Spiel gepfiffen als Schiedsrichter. Also waren so 7 Termine.
Oh mein Gott.
Aber das war mega geil. Ich habe es total geliebt. Und mittlerweile bin ich etwas tollpatschig unterwegs auf dem Handballplatz irgendwie. Wegen Corona war ja lange Pause, dann 2-3 Jahre nicht gespielt. Erstes Training direkt wieder Fuß gebrochen. Und seitdem nicht mehr gespielt.
Körperlicher Sport, ne?
Ja, aber es schmerzt.
Oh Mann. Worin wärst du denn gerne besser?
Auf jeden Fall auch geduldig sein. Darin wäre ich gerne besser, auch geduldig zuhören. Ich bin manchmal so, dass ich so meine eigenen Schlüsse dann ziehe und die anderen unterbreche und dann so, das meinst du doch bestimmt so und so und da muss ich auf jeden Fall geduldiger werden. Auch eine gute Übung für diesen Podcast, da werde ich garantiert geduldig zuhören. das wäre so das, ein bisschen mehr Ruhe reinbringen. Hier und da ein bisschen mehr so sein wie Daniel.
Ah, das wären wir doch alle gerne.
Weiß ich nicht, ob man sich das wünscht.
Was die Geduld angeht, bestimmt doch.
Dann stelle ich mal noch eine letzte und ich gucke gerade, welche ist die spannendste. Boah, die ist schwer.
Okay.
Wenn alle Tiere der Welt plötzlich sprechen könnten, welches wäre das Unhöflichste?
Das Unhöflichste? Das Faultier, weil es meine Ungeduld ordentlich in Anspruch nimmt. Auch wenn ich Faultiere sehr liebe. Großes Shoutout an alle Faultiere da draußen, die gerade zuhören. Jelena und Daniel, ich danke euch, dass ihr hier wart, dass ihr meine ersten Gäste wart. Ich weiß das wirklich sehr zu schätzen, dass ihr eure abgefahrene Achterbahn, Gypsy Punk, Pogen, Kenya-Geschichte hier erzählt habt in eine Stunde Liebe. Ich wünsche euch wirklich von Herzen alles Gute, dass eure Beziehung weiterhin so verläuft, wie sie es tut. Gerne Achterbahn, gerne happy, gerne viel reden. Vielen Dank, dass ihr da wart, ihr zwei.
Danke, dass ihr da sein durften.
Hat Spaß gemacht.
Hat Spaß gemacht.
An dieser Stelle kommt wie gewohnt das Liebestagebuch, auch heute zum Thema Kennenlernen. Und zwar von Milan. Mitte 20 ist er verheiratet, führt aber mit seinem Mann eine offene Beziehung. Und die Partner, mit denen der sich neben seiner festen Beziehung trifft, die lernt er meistens auf Dating-Apps kennen. Und warum er das Kennenlernen online einerseits ganz praktisch findet, andererseits aber auch ziemlich genervt davon ist, das erzählt Milan euch jetzt.
Es ist ja leider so ein bisschen traurige Wahrheit unserer Zeit, dass Dating, ich sag mal, offline, also Menschen offline kennenzulernen, meiner Meinung nach schwieriger wird, aber sich auch offen gestanden, besonders in der queeren Welt, einfach die Räume dafür selten geben. Und deswegen bin ich, wie wahrscheinlich die allermeisten, oder ich weiß es, dass viele in meinem Freundinnenkreis auf Dating-Apps unterwegs sind. Bei mir jetzt eher so die ausgewiesenen schwulen oder queeren Apps. Also bei mir ist es Grindr und Romeo. Und ich krieg super viel Rückmeldung auch aus dem Freundinnenkreis, dass mir viele erzählen, ja, dass sie von Dating-Apps eigentlich voll müde sind und gar keinen Bock mehr haben. Ich muss sagen, das geht mir nicht so. Ich finde eigentlich die Idee immer noch, dass man Menschen jeglicher Art kennenlernen kann, also sozusagen auch mal aus seiner eigenen Bubble ausbricht, mega cool. Und ich habe da auch schon mega viele Leute kennengelernt. Aber ich merke bei mir so ein bisschen, dass diese Suchtfaktoren von Apps grundsätzlich sich bei mir auf Dating-Apps sehr, sehr niederschlagen und manchmal auch in so einer Form, wo ich irgendwie für mich noch keinen Umgang mitgefunden habe. Also ich merke manchmal, besonders wenn ich alleine mal abends bin und irgendwie ja sich so die Gelegenheit ergibt, okay, ich könnte heute Abend den treffen, dass ich dann wirklich in so einen, ja, wie so einen Social-Media-Scroll-Faktor verfalle und das mich wirklich ja irgendwie nervt, weil man kommt oft in Konversation und merkt auch, ja, hier könnte was entstehen. Und dann aber irgendwie, ne, wie das einfach so ist. Und das finde ich auch zum Beispiel an der Stelle vollkommen legitim. Merkt man irgendwie, es passt nicht mehr. Und ich merke dann aber oft so, ich kann es dann nicht so richtig loslassen. Sondern ich denke dann so, okay, dann müsste doch die nächste Person da sein. Und ich merke, ich mag diese Idee auf der einen Seite enorm, dass man sich so auf diese Form vernetzen kann. Und trotzdem merke ich auch, ich muss da irgendwie für mich einen anderen Umgang mitfinden. Einfach weil erstmal ist es eine ziemliche Objektifizierung oder eine ziemliche, ja, ein Runterwürden von Menschen, dass man sagt, okay, der eine ist weg, dann kann ja der nächste kommen. Es ist ein valider Gedanke, wenn man in einem Space ist, wo das sofort akzeptiert wird. Aber für mich ist das irgendwie, ja, irgendwie weit weg. Und auf der anderen Seite, und das ist dann vielleicht so ein bisschen gegensätzlich, kann ich mit diesen, was es ja auch sehr oft gibt, dass man sehr kurz kommuniziert und danach sie aber auch sehr, sehr schnell trifft, gar nicht so richtig viel anfangen. Also ich merke schon, ich brauche irgendwie eine Connection. Ich muss irgendwie merken, der Person geht es jetzt wirklich nicht um die reine Lustbefriedigung, sondern da muss irgendwann wo noch ein intellektueller Spark dabei sein, dass man auf irgendeiner emotionalen Ebene bondet. Und das ist halt auf Dating erst ganz schwierig. Und ich muss sagen, so sehr ich sie auf der einen Seite schätze, so sehr würde ich mir dann vielleicht ausgehend auch wieder wünschen, dass es einfach auch mehr Räume im Offline-Leben gibt, wo, ich sag mal, Flirten mehr erwartet wird und wo Flirten auch irgendwie mehr, ja, so funktioniert, dass man genau diese Connection zwischen dem Emotionalen, dem Intellektuellen und auch dem Sexuellen herstellen kann. Denn ich glaube, so gut wir alle gelernt haben, das auf Apps zu machen, so schwierig ist es im Endeffekt umzusetzen. Und auch mit Verhaltensregeln, so sehr wir alle wissen, wie wir dort umgehen sollten, man hält es halt nicht immer 100% ein. Ich kann mich auch nicht davon freimachen, dass ich auch manchmal einfach nicht antworte. Ist nicht cool, aber ja, das ist irgendwie, ich glaube, da würde es sehr helfen, wenn das sozusagen eine zusätzliche Option online wäre, aber nicht der in der Zwischenzeit ja in vielermaßen gezwungene Default-Weg. Das finde ich irgendwie echt schade.
Danke an Milan für dieses Plädoyer für mehr Flirten im echten Leben und diesen Eintrag in unser Liebestagebuch. Wenn ihr da auch mal mitmachen wollt, schickt uns gerne eine Mail an liebe@deutschlandfunknova.de. Genauso auch wie Feedback oder Vorschläge, welches Thema wir mal machen sollen in einer Stunde Liebe. Freuen wir uns sehr drüber, auch wenn ihr zum Beispiel eine Stunde Liebe abonniert und am besten noch eine fabulöse Bewertung da lasst. Wir hören uns dann jetzt öfter. Ich bin Giro Simone. Macht's gut und habt euch lieb.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe. Jeden Freitag neu. In der Deutschlandfunk-App. Deine Podcasts.